95,000 people. And now in season 20. Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 21. Gast in Season 20 ist Daniel Kronin. Seine Tagline auf LinkedIn lautet Speaker, The Pitch Professor, Entrepreneur, Autor und TV-Presenter. Und jetzt bei mir im Studio. Lieber Daniel, servus und herzlich willkommen.
Ja, servus und danke für die Einladung. Und wichtigste Bezeichnung noch, zweifacher Vater.
Zweifacher Vater, ja. Ich gratuliere. Und das zweite Vaterglück ist noch gar nicht so lang her, wie
das
ich weiß.
Das ist sehr frisch, frisch gewickelt, etwas über 5 Wochen alt. Das heißt, meine Frau sind überglücklich.
Wickelst du auch so gern? Ich habe immer urgern gewickelt.
Der König des Wickels.
Ich auch. Das ist irgendwie, das können wir halt. Ne?
Da habe ich auch eine Reihe von Vätern kennengelernt, die haben gesagt, nee, sie haben noch nie in ihrem Leben ihr Kind gewickelt. Und wenn ich sowas höre, bin ich immer so, ja, alles klar, ich habe genug gehört, danke. Weil ich finde, das ist so, das muss man auch gemacht haben. Ging es dir auch so, die ersten 1-2 Tage hat man noch dieses Oi und am Ende ist man wieder sowas von drin?
Ja, bei mir war es eher, glaube ich, so die Unfähigkeitsangst, aber das war es gar nicht mehr. Bin ich auch dazu zu dämlich irgendwie, aber ich habe es dann wunderbar gemacht und irgendwie wüst dann wickelt so auf Wienerisch.
Ne? Ja.
Und einfach herrlich.
Ja, muss man
die
können.
Die süßen Kleinen. Na, Gratulation euch auf Dankeschön. Jeden Fall zum Nachwuchs und ja, Karriere-Werdegang-Podcast mit der Frage vorab, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten?
Ja.
Mannerschnitten, Soletti.
Mannerschnitten. Immer Mannerschnitten. Vielen
immer
Dank.
Mannerschnitten.
Danke sehr.
Für echte Mauner, wie die Kärntner sagen. Genau.
Dann weißt du, das erinnert mich ans Tagesinternat im Kollegium Kalksburg. Das war die Schule, an der ich war und da gab es dann so einen Schrank, da konnte man Süßigkeiten erwerben, wie man so schön sagt. Mannerschnitten. Und wenn ich sowas sehe, dann bin ich gleich wieder dort in diesem Raum.
Und ein weiterer Begleiter, die Rettung fährt auch mit. Ich merke schon, der Podcast wird irgendwie anders werden, weil du bist ja auch in Wahrheit der Pitch-Professor.
Ja.
Erfolgreich pitchen hast du mir mitgebracht. Da fliegt man natürlich auch sehr interessiert in der Vorbereitung auf einen Podcast mit dir, Daniel, drüber. Und über dieses Buch sprechen wir dann noch.
Gerne.
Du bist Ire.
Ja.
Und bist in Österreich, seitdem du wie jung oder alt warst? 15.
Ja, also ich bin eine komische Mischung. Halb Ire, halb Norddeutscher. Das ist ganz wichtig, die Unterscheidung, weil Norddeutscher heißt natürlich keine Berge, gar nichts. In Portugal aufgewachsen, kolumbianische Ehefrau, jetzt 2 Kinder, die beide österreichische Staatsbürger sind.
Ist gleich Pitch-Professor.
That's me.
In Summe.
That's
me. Und das ist dann quasi der Merch aus all diesen Dingen. Ja, Karriere, Werdegang, Podcast. Du bist derjenige, der im Buch schreibt, auf der Coverseite, wie du Ängste hinter dir lässt und auf jeder Bühne überzeugst. Jetzt machen wir doch die Karriere als kleinen Pitch ganz kurz.
Gerne. Du, die kurze Geschichte ist erzählt, schlimmer Schüler, schlecht auf der Uni.
Ich auch.
Oder?
Ja,
ganz schlimm. Es hieß immer, er könnte, wenn er wollte, aber er will nicht. Mhm. Das war meine Schulzeit. Dann auf der Uni auch eher, und habe immer wahnsinnige Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen. Habe mir gedacht, werde ich auch nie müssen, bis ich dann mir irgendwann gedacht habe, naja, ich habe
aber Entschuldigung, wie passt das zum schlimmen Schüler?
Ja, weiß ich nicht. Schlimmer Schüler, das hat mich einfach alles nicht interessiert.
Nein, ich meine, wenn man nicht vor Menschen spricht, der schlimmer Schüler, man spricht doch die ganze Zeit.
Na, ich habe halt vor mich hingeredet, aber nicht von einer Gruppe von Menschen sprechen wollen, sondern einfach immer so mit den Sitznachbarn gesprochen, das schon und allen möglichen anderen Mist. Aber ich habe mir gedacht, ich muss nie in meinem Leben vor Menschen sprechen. Ich habe aber auch immer den Kopf voller Ideen gehabt und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, wenn ich eine Idee umsetzen will, muss ich Menschen davon erzählen. Wenn aber die Idee eine Idee ist, an die keiner glaubt, reicht es nicht nur zu sagen, hallo, ich bin Daniel, ich habe 1000 Ideen, oder? Sondern ich muss die Ideen so erzählen, dass Menschen auch dran glauben. Und das hat mich dann begonnen, irgendwie zu interessieren und zu faszinieren. Und dann habe ich auf der WU studiert, auch ewig lange, 20 Semester. Und habe dann nebenbei alle möglichen komischen Jobs gehabt. Und eins war auch tatsächlich als Statist. Um meine Angst vor Bühnen zu überwinden, das war das Maximum, was ich konnte. Ja, man steht rum und macht nichts. Und dann meinte jemand von der Agentur damals, das mache ich echt gut. Und dann habe ich gedacht, cool. Habe dann auch eine Schauspielausbildung gemacht, die ich abgeschlossen habe. Und bin dann über meine Diplomarbeit, die übers Mobile Marketing war, so 2008, 2009, von einem Company Builder, von dem ich nicht wusste, was das überhaupt bedeutet, namens i5 Invest eingeladen worden, mit ihnen über das Mobile Marketing zu sprechen. Und am Nebentisch saßen vier Jungs aus Linz, das waren die Runtastics, die kannte damals noch keine Sau, ich auch nicht. Und so bin ich dazu gekommen, mit denen und i5 gemeinsam eine Agentur mitentwickeln und mit aufbauen zu dürfen, die All About Apps. Und die Mobile Apps entwickelt und vermarktet hat, die gibt's noch immer, ich bin aber noch ein paar Jahren ausgestiegen und das war dann so ein bisschen so mein Zugang dazu. Das habe ich aber noch immer nicht pitchen gelernt. Da war das Lustige, dass im Nebenbüro die Veranstalter waren von einem Event, das später das Pioneers Festival werden würde. Und die haben gehört, dass ich Englisch kann und schon mal auf einer Bühne war. Und die meinten, du Daniel, magst du nicht so ein Event von uns moderieren? Und ich habe einer der großartigsten Sätze der deutschen Sprache geantwortet. Ja, was heißt, keine Ahnung, was das heißt, aber ich sag mal ja. Hab dann angefangen zu moderieren. Und dort war es dann immer so, dass die Startups nach dem Pitch immer wieder gesagt haben, du Daniel, wie war denn der Pitch? Und ich gesagt, weiß ich nicht, kannst du uns Feedback geben? Ja. Und das ist jetzt 12, 13, 14 Jahre her, dass ich einfach angefangen habe, immer strukturierter Leuten auch Feedback dazu zu geben. Und dann kam irgendwann, ja, schreib doch mal ein Buch. Und ja, da ist das Buch, da sind 10, 12 Jahre Erfahrung drin, etwas über 10.000 Pitches, die ich gehört habe, und da sind The Good, The Bad and The Ugly drin. Und eigentlich auch der Weg von jemandem, der irre Angst hat, vor Menschen zu sprechen, hin zum Profi-Speaker. Und that's me.
Ich möchte in der Zeitreise auf jeden Fall doch noch ein paar Punkte reinnehmen. Startup Board, der Regierung, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, das fällt von der Zeitschiene Christian Kern rein irgendwie. Ja, auch da ein paar Worte dazu, Daniel, bitte. Ich danke dir, dass du sprichst. Ich bin noch restverkühlt nämlich.
Sehr gern. Du, ich habe auch Austrian Startups mitgründen dürfen. Da war auch die Idee, es gibt eigentlich keinen, damals haben wir Sprachrohr genannt, jetzt meiden wir das, es gab kein Sprachrohr für die Startup-Szene, haben wir mitgegründet, habe ich mit 5 anderen mitgegründet und da war die Reise auch relativ klar, wir müssen das irgendwie in Richtung Politik bringen und da haben wir dann so wilde Sachen gemacht, wie wir hatten dann damals Christian Kern als Bundeskanzler bei unseren Stammtischen, diesen monatlichen Meetups und dann sind noch eine Reihe von Advisory Board Rollen gekommen, wie eben auch bei dem Ministerium und das war interessant, hat aber auch meine Perspektive zur Politik immer wieder gewandelt. Ich bin reingegangen in das ganze Thema sehr naiv. Ich hatte so diese Motivation, klingt jetzt sehr naiv, wenn ich es erzähle, aber ich dachte, ich müsste es nur schaffen, zu einem Minister oder einem Bundeskanzler zu kommen, denen zu pitchen, was wir brauchen. Die sagen ja und es wird gemacht. Ja gut, ich habe dann irgendwann gelernt, wie es realpolitisch aussieht, dass das ja nicht ganz so unkompliziert ist, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Habe aber sicher ein Jahrzehnt daran investiert, mich mit Politik und Co. aus unternehmerischer Perspektive zu beschäftigen, weil ich fundamental ans unternehmerische Denken glaube. Und so konnten wir eine Reihe von Zielen erreichen. Vielleicht ist so unser Flagship von Austrian Startups, dass wir den Schulskikurs für Unternehmertum mitentwickeln können, der jetzt an, ich glaube, über 200 Schulen präsent ist. Und das war schön. Und das eigentlich alles so dem geschuldet, als wir zurückgedacht haben, war, ja, Österreich immer eine große Skination. Wir haben uns mal die Frage gestellt, was hat eigentlich Österreich zu einer Skination gemacht? Gut, Berge, gut, da kann man nichts dafür, die hat man oder eben nicht, die kann man auch in den seltensten Fällen künstlich bauen. Erfolgreiche Fahrer, Role Models, sprich damals der große Hermann Mayer, den wir in der Schule alle bewundert, aber auch die Möglichkeit, dass jeder niederschwellig dazukommt. Und zu meiner zweiten Zeit gab es den Schulskikurs, konnte jeder mitfahren, musste nicht jeder, konnte aber jeder. Und dann haben wir gedacht, naja, was, wenn wir denn sowas nicht für Unternehmertum entwickeln? Und haben wir dann auch gemacht.
Da wäre sich fast der irische Meister ausgegangen, höchstwahrscheinlich, ne?
Den habe ich auch mal kennengelernt. Paul Patrick Schwarzacher Joyce, der für Olympia gefahren ist.
Sag genau. Sag mir was, natürlich, der Name schon.
Ja, netter Wahnsinn, Kerl, ja. Netter Kerl. Ja. Und auch einer der schwierigsten Tage meines Lebens, mein erster Schulskikurs. Ich bin 15, im Kollegium Kalksburg, im Jesuitengymnasium im Süden von Wien. 15, man ist neu, man möchte niemanden, also man möchte nur cool sein. Und egal was, ja klar kann ich, bis dann der Tag kam, wo wir zeigen müssten, wie gut wir Skifahren konnten. Und ich hatte noch niemanden erwähnt, dass ich nicht Skifahren kann. Und ich meine, dir muss ich nicht sagen, wenn du 15 bist und in Österreich bist und du kannst nicht Skifahren, das ist ja ein Mangel par excellence. Und musste ich feststellen, es war schlecht. Ja. Und das war ein schwerer Tag in meinem Leben. Ich kann auch immer nicht sehr gut Skifahren, aber dafür kann ich andere Dinge.
Mir gefällt ja der Vergleich mit dem Sport sehr, sehr gut, weil die Startup-Branche und auch die Börse-Bubble, wo ich mich da ein bisschen reinzähle, wir schaffen ja relativ wenig, sage ich mal, bei den Regierenden, aber ihr habt wenigstens Termine und wir nicht. Also ihr seid eine Spur more sexy, sage ich jetzt einmal.
Weiß ich nicht, aber wir waren halt extrem aufdringlich. Also ich kann mich gut daran erinnern.
Also das war es nur.
Ja, bestimmt. Also okay. Eine schöne Erinnerung ist, kennst du den Daniel Horak? Der war doch ja, bestimmt
natürlich.
Auch
mal, natürlich. Konnte und war hier zu Gast.
Dachte ich ja. Mir doch. Und Daniel und ich waren damals beide im Vorstand von Austrian Startups und wir waren bei einer Veranstaltung, da hat Christian Kern gesprochen. Daniel ist von links an die Bühne ran und ich von rechts an die Bühne ran und haben uns an Christian Kern vorgekämpft und sind beide zur selben Zeit auf ihn getroffen und haben ihm beide probiert, Austrian Startups zu pitchen. Und das heißt, wir haben das nicht gemacht, dass die von alleine gekommen sind, sondern wir waren da dran und haben gemacht, bis er dann da war. Und das war sicher einer der Highlights, in unserem kleinen Coworking-Space den damaligen Bundeskanzler zu haben. Ähnliche Geschichte mit Sebastian Kurz, als er damals noch Außenminister war, den haben wir da auch mitnehmen können. Harald Mara war auch jemand, mit dem wir viel Zeit verbracht haben.
Ich glaube, beim Harald ist auch ein authentisches Interesse. Ja. Kern und Kurz glaube ich eh auch, aber die haben ja. So kurze Halbwertszeiten. Also irgendwie so, dass dieses Annähern in Wahrheit nicht wirklich viel bringt.
Ja, ich meine, schau, es gab eine Zeit, als eben Christian Kern Bundeskanzler war, Sebastian Kurz Außenminister und der Harald Wirtschaftsminister. Und ich habe mir gedacht, Jetzt machen wir Österreich zur Startup Nation. Ja. Genau. Ja, und dann kam ihr Never, wenn das die Auswahl wäre. Hartes Lernen, aber spannende Zeit, möchte ich nicht missen.
Jetzt bist du hier ein Vertreter, sag ich mal, der Startup-Welt in Österreich. Ich sehe mich als Vertreter der Börsewelt. Warum haben wir in der Vergangenheit deiner Meinung nach und mit deiner Brille so wenig gemeinsam geschafft?
Du meinst die Börse und die Startup-Welt?
Genau, nicht uns beide.
Ja, uns beide. Ich glaube, das wäre einfacher. Das weißt du besser als ich, aber Börse ist für die meisten Menschen kein Thema. Und das ist halt einfach schade.
Es tut mir so weh zu hören.
Es ist aber
ein schöner Exit-Kanal, so eine herrliche Marketingkarte.
Es wäre ja fantastisch. Ja. Es wäre ja fantastisch. Und du sagst das Richtige, es fehlt halt der Exit-Kanal. Es fehlt halt dieses Verständnis, dass man auch das Geld nicht nur auf der Bank liegen lassen sollte. Es fehlt das Verständnis dafür, dass Aktien durchaus zielführend sind. Und es fehlt auch in vielen gesellschaftlichen Strukturen, das Verständnis generell für Geld, für unternehmerisches Denken. Und es wird auch sehr oft als schlecht angesehen. Und da wird auch noch Geld verdienen als schlecht angesehen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und das ist etwas, das ist ein Generationsthema. Da ist ja auch der Erik Demuth von Bitpanda ein ganz großer Verfechter davon, auch ein lieber alter Freund. Das ist einfach ein Problem. Das sehen wir in anderen Ländern stärker. Und für Startups ist natürlich auch so, man muss einfach sagen, die Börse auch in Wien wäre für die meisten eigentlich kein richtiger Exit-Kanal. Und da sind natürlich auch viele Börsen, gerade auch in Europa, die nicht so sexy sind. Schade.
Das muss man so sagen. Also ich habe jetzt unlängst den Peter Bosek wieder gehört ja. Und der sagt, Seed funktioniert noch und dann wird es schon schwierig
ja, in ja. Österreich. Ja, ja, also gute Angel-Investments bekommt man, das ist aus Österreich ganz toll, auch frühe Finanzierung ganz toll. Series A, boah, da wird schon, und danach kannst du es eigentlich grundsätzlich vergessen. Es ist viel besser, man muss sagen, natürlich mit einer Speed Invest, Top 1% aller VCs weltweit mittlerweile, es ist spektakulär. Also ich bin seit 2010 im Startup-Umfeld, damals, meine Güte, also da hat sich jetzt schon viel getan. Aber trotzdem sind wir noch immer in einer sehr seligen Bubble und wir schaffen es noch immer nicht rauszukommen aus der Bubble. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Ich habe aber das Gefühl, dass früher oder später es passieren werden muss, weil wenn wir sehen, dass Pensionen und krachen gehen an allen Ecken und Enden, das klassische, ich lege das Geld auf die Bank, funktioniert auch nicht mehr. Na, irgendwo müssen ja Menschen auch ihren Wohlstand fürs Alter irgendwo herkriegen und das ist dann vielleicht dann doch die Börse früher oder später.
Du hast die Freunde aus Oberösterreich erwähnt, mit denen du auch gegründet hast, i5 Invest und dann All About Apps. Und ja. Da wurde dann irgendwann einmal auch Startup 300 draus ja. Von einigen davon. Warst ja. Du da auch irgendwie dabei?
Da war ich involviert. Ich habe relativ früh vor der Gründung die Frage bekommen, ob ich Teil dessen werden möchte. Ich glaube, ich war so ein 8, 9 oder 10. Und ich fand das total spannend. Die Idee, einfach die Besten der Besten des Startup-Ökosystems zusammenzuführen. Das ist natürlich nicht ganz optimal ausgegangen. Da waren dann sehr viele Leute an Bord. Es gab auch einen Börsengang und der hat ja nicht ideal funktioniert. Im Nachhinein spannende Lernkurve, muss ich einfach so sagen. Operativ nie involviert, aber im Vorfeld schon und auch damals schon in meiner Rolle als Pitch-Professor hinzugezogen. Es ja eigentlich darum ging, Top-Startups zu finden, sie gemeinsam zu entwickeln und mit ihnen richtig was voranzubringen. Das war so die ursprüngliche Idee. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme.
Der Pitch-Professor von einem börsennotierten Unternehmen, es hat ja kein echtes IPO gegeben, sorry für meine Stimme noch einmal, aber wäre das nicht was gewesen, Investor Relations, wenn man irgendwie so ein Best-of-Szene macht, dann sollte doch der Pitch-Professor eigentlich der Sprecher sein.
Ja, aber da gab es den Bernhard Lehner, der eigentlich prädestiniert war für diese Rolle und auch operativ da super war. Ja, hat gepasst.
Mein Punkt bei dem Unternehmen, weil es waren viel zu viele Altaktionäre dabei, die dann an der Börse halt diesen Share-Overhang ausgelöst haben. Es war ein Verkaufsdruck da in einer schwierigen Marktphase und war auch von der Konstruktion her damit für mich ein bisschen ein Problem, weil die Idee und auch die People, das war schon okay.
Ich glaube, auch ein Thema, das ich immer gesehen habe, ist für mich, es war am Ende ein Startup und die mit Startup-Themen gearbeitet haben. Und Startup-Themen haben eine völlig andere Risikoqualität, als wenn du zum Beispiel, das meine ich nicht werten, ich halte Aktien der Allianz zum Beispiel, toll, aber wenn du Allianz-Aktien hältst, dann weißt du, du hast etwas, was eine grundsätzliche Sicherheit mit sich bringt. Wenn du natürlich sowas wie Startup-Themen hast, dann hast du natürlich auch Risiko und Volatilität. Und da gab es natürlich Meetings mit Shareholdern, die dann entsetzt waren, dass da Sachen nicht funktionieren. Hey, Startup ist Hochrisiko. Und ich hatte das Gefühl, dass dann Leute mit an Bord gekommen sind, durch die Börse, die nicht verstanden haben, auf was sie sich einlassen. Dass das eben keine sichere Bank ist, sondern es ist ein Startup-Umfeld. Und das war meines Erachtens auch ein Problem. Plus den Overhang, den du besprochen hast, der natürlich in Wahrheit ja schon fast eine Totgeburt war.
Ja, es ist natürlich sicher ein Thema, wenn man Finanzierungsrunden hat, eine Bewertung kennt oder jeden Tag auf einen handelbaren Aktienkurs schauen kann und dann anders herumschwitzt, dann kommt der Pandemie auch noch dazu und all diese Dinge.
Du hast komplett recht. Ja. Schau, für mich war immer der Zugang, wenn ich in ein Startup investiere oder eine Beteiligung an einem Startup habe, war immer mein Mindset, ist es bis heute, dann ist das Geld weg. Und ich komme auch an dieses Geld nicht dran.
Ich habe das auch.
Ja,
und das ist aber gut,
glaube ich. Ja. Das hilft mir total und deswegen spreche ich es drauf an. Das ist weg. Und wenn ich dann irgendwann mal in 10 Jahren was kriegen sollte, dann ist das unfassbar. Aber mir geht's eigentlich darum, dabei zu sein, mitzuwirken, mitzudenken, mitzutun. Und während wenn ich, wie du sagst, im Live-Ticker sehen kann, wie mein Geld was macht, jetzt ist das Geld, sagen wir mal, 50 Euro wert und dann passiert, es sind nur noch 30 Euro wert, es ist 25, oh Gott, am Morgen ist 35, cool, ja, dann schwitze ich jeden Tag. Und so ist es für mich, hey, keine Ahnung, es ist weg, es ist erledigt. Und dann höre ich irgendwann ein Jahr später, hey, wir haben eine Runde gemacht. Toll, es ist wohl wieder da, es ist noch immer da, aber es ist nicht da, es ist nicht liquide und es ist, das hat gefehlt, das hat echt gefehlt.
Hast du eigentlich jetzt, du hast erzählt, du warst in der Wirtschaftsuni, da nehme ich an, so
ja.
In meiner unmittelbaren Nachbarschaft hast du die Speed Invest schon besucht in der neuen Location, die sind jetzt nämlich auch Nachbarn hier, die sind im Bahnhof.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja, die sind im Bahnhof, ich bin zum Bilder gegangen, aber wow, Speed Invest, spannend.
Wirklich, hier beim Franzosen?
Genau.
I had no idea.
Daniel habe ich Aktien gehandelt in den 80er Jahren vom alten, in den 90er Jahren vom alten Jahrtausend, wir waren Kollegen in der ersten Group, Daniel Kuiper-Knorr.
Wirklich?
Ja.
Ich bin so ein Fan von ihm.
Der ist Skilehrer aus Österreich, ne?
Als ich den gesehen habe, das erste Mal gehört, das ist Hansi Hinterseher für Investoren. Und das Lustigste war, die waren ja auch früher in der Spengergasse. Da war ja auch mein Büro, da ja wo die All About Apps gegründet wurde, da war damals die Payolution drin, ganz früh, die Tripwolf, Speed Invest und noch ein paar andere. Und das Lustige war, Speed Invest hieß ja früher anders. Die hießen ja früher The Merger. Und der Running Gag war, wenn der Postbote gekommen ist, gesagt, Entschuldigung, wo ist denn The Merger? The Merger, wir suchen The Merger. Und das war einfach fantastisch. Und Daniel, ganz lieb, Oliver, ich kenne die seit 2010, 2011. Und Speed Invest ist spektakulär, was da passiert ist. Also,
absolut.
Das ist schon.
Sie sind wirklich, glaube ich, best in class, muss man sagen. Auch international wirklich angesehen.
Top 1% weltweit.
Top 1% weltweit. Und ja, ich bin jetzt auf deiner Homepage, mein Lieber. Und da steht eine ganze Menge, dass ich zuerst auf Basis deiner LinkedIn-Hookline oder wie haben wir es genannt?
Tagline
ist mit der Badehose. Im Vorgespräch sind wir da ein bisschen abgeschweift, woran man die Radfahrer in der Sonne erkennt.
Ja,
Speaker. Mhm. Daniel Cronin als Speaker. Was sind da so deine Spezialitäten?
Ist natürlich entstanden durch den Pitch-Professor. Mhm. Weil dann einfach, also man muss auch sagen, das ist ein Titel, den ich vom I2C, also von der TU Wien, verliehen bekommen habe. Den habe ich mir nicht selber ausgesucht, den hat mir die Birgit Hofreiter gegeben. Das ist kein echter Titel, aber irgendwie schon. Und das finde ich ziemlich witzig.
Ich habe gesagt, klingt wie ein Eddie Murphy-Film, der Pitch-Professor.
Ein bisschen,
ja, genau.
Auch wichtig ist Pitchen mit P. Es gibt Regionen, da wird es mit B ausgesprochen, da wird der Titel nicht cool.
Aber Pitch, I'm a sinner, I'm a saint oder irgend sowas.
Schöner Song. Dann war es plötzlich so, dass Leute gesagt haben, hey, erzähl uns doch mal, worauf man achten sollte beim Pitchen. Und ich so, klar, kann ich machen. Und dann kamen die ersten Unternehmen dazu, die gesagt haben, erzähl uns doch mal ein bisschen was übers Pitchen. Und dann in den Gesprächen haben die Unternehmen aber auch festgestellt, sie wollten ein bisschen mehr über das Thema Startup hören. Und so habe ich angefangen, über das Thema Startup zu sprechen. Und heutzutage spreche ich sehr stark über 2, 3 Dinge. Das eine ist natürlich, wie man pitcht, sprich, wie man eine Idee präsentiert, an die keiner glaubt. Dabei rede ich aber auch sehr viel über die Überwindung von Bühnenangst. Das habe ich auch auf die Spitze geführt, gemeinsam mit Red Bull. dass wir die ersten, beziehungsweise ich der erste Mensch bin, der im freien Fall gepitcht hat, also beim Fallschirmsprung, um das so aufs Maximum herauszutreiben. Und ich rede sehr viel darüber, wie man den Mut entwickelt, früh über Ideen zu sprechen. Das habe ich ein bisschen, ich bin ein großer JFK-Fan, übers Moonshot Thinking aufgezogen. Und das sind so ein bisschen meine Themen als Speaker. Grundsätzlich ist es so, dass ich einfach seit ja fast anderthalb Dekaden mit Menschen zu tun habe, die Dinge machen, an die keiner glaubt, und ihnen helfe, das so zu formulieren, dass ihnen andere zuhören. Und das ist das, was einer der coolsten Jobs der Welt ist. Und noch immer jedes Mal die Hosen voll habe, wenn ich selber auf die Bühne gehe.
Wirklich wahr. Immer. Jedes Mal.
Immer. Aber ich habe da auch ein schönes Bild für mich im Kopf bekommen. Also ich bin seit 15 Jahren verheiratet mit meiner Frau. Und bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war ich natürlich auch auf Dates, wie man das so macht. Und für mich war immer das Gefühl der beste Indikator, ob es die richtige ist oder nicht. Das kennst du vielleicht auch noch. Man geht mit jemandem auf ein Date und man hält Händchen und man spürt nichts. Dann weißt du, ja, die ist es wohl nicht. Und dann kommt die eine, bei der kribbelt's, und du weißt, ja, das ist sie wohl. Und bei mir ist es mit Bühnen so. Sollte ich jemals auf eine Bühne gehen und ich spüre nichts, dann ist das auch nicht meine Bühne. Dann ist mir das in Wahrheit scheißegal. Und ich möchte nie auf eine Bühne gehen, wo es mir scheißegal ist, wenn ich nichts spüre. Und so ist das für mich eine Art und Weise, wie ich auch gut gelernt habe, das auch wirklich zu nutzen und zu schätzen. Und ich brauche auch dieses Kribbeln. Ich habe aber auch viele Techniken gelernt, wie ich es auch ein bisschen besser kontrollieren und einsetzen kann. Von Atemtechniken zu mentalen Dingen, plus einfach dem grundsätzlichen Verständnis, was da so passiert.
Jetzt nutze ich die Möglichkeit, den erfolgreichen Pitcher der Vis-à-vis zu bitten, zu erklären, was ein Pitch überhaupt ist.
Gerne. Also ein Pitch ist nicht das, was alle glauben, dass man alles sagt innerhalb kürzester Zeit, sondern ein Pitch ist eine kurze Präsentation von einer Idee mit dem Ziel, ein Gespräch zu starten. Das heißt, ein Pitch ist nicht, man sagt alles, sondern ein Pitch geht es darum, ein Gespräch zu starten. Und wenn man so möchte, kann man sagen, ein Pitch basiert auf zwei Säulen. Nummer eins, man möchte sich mehr Zeit verdienen. Zum Beispiel, du hast 3 Minuten Zeit zu pitchen. Was möchtest du? Du möchtest dir eine gute Frage verdienen. Und wenn du die gute Frage gut beantwortest, dann wird man wohl sagen, hey, lass uns doch nachher 10 Minuten beim Kaffee sprechen. Und wenn das gut läuft, macht man sich einen Call aus von 1 Stunde, dann 3 Stunden, dann irgendwann ein On-Site 3 Tage und irgendwann der IPO. Und das ist die erste Säule, Zeit. Und die zweite Säule ist Vertrauen. Man muss natürlich Dinge erwähnen, dass man dem Gegenüber zuhört und sich sagt, ja, ich glaube jetzt mal, dass es funktioniert. Und wenn man begreift, dass ein Pitch in Wahrheit nur ein Gesprächsstarter ist, in dem man sich Zeit verdienen möchte und Vertrauen schaffen, dann kann man alles in jeglicher Zeit präsentieren.
Aber kann man sich da nicht auch spektakulär verpokern, wenn du dann so uninteressant bist und die Pointe aufhebst quasi für eine Folgefrage, die dann nicht kommt?
Musst du mir nochmal formulieren.
Ich denke, ich habe es jetzt so verstanden, dass ein Pitch auch Fragen auslösen soll, neugierig machen soll. Aber angenommen, ich habe meine beste Information zurückgehalten in der Hoffnung, dass eine Frage kommt, aber der Rest war so uninteressant, dass ich dann gar keine Frage mehr kriege.
Dann hast du versagt. Dann das klingt versagt. Jetzt richtig hart, aber...
Absolut, nein, wollte ich auch hören.
Ist eine schöne Frage. Also ich sage Leuten immer, am besten niemals alleine pitchen. Immer eine zweite Person, die das Publikum beobachtet. Und angenommen, du sagst... Du präsentierst zum Beispiel vor Börsianern und sagst, ich habe eine Information, die wird für immer die Börse verändern. Und dann präsentierst du weiter.
Dann kommt die FMA und holt mich ab.
Zum Beispiel. Genau, ja, genau. Aber eigentlich müsste ja die erste Frage sein, ja, was ist es denn? Ja. Aber wenn diese Frage nicht kommt, dann hast du es nicht geschafft, dein Publikum zu begeistern, oder du hast es nicht geschafft, das Vertrauen zu erwecken. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, sich diese Frage auch zu verdienen. Und wenn die Frage nicht kommt, ist es auch eine Erkenntnis. Und ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dieses sich die Fragen zu verdienen bedeutet, dass man auch versteht, mit wem habe ich es zu tun. Das heißt, welche Sprache spreche ich? Nicht jetzt Englisch, Deutsch, Französisch oder gar Mandarin, sondern es geht darum, was verstehen Leute? Und das ist etwas, was sehr oft vergessen wird. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich über radikale Innovation spreche vor WU-Studenten im Bachelorstudium. Für die klingt das cool, Aufregung, cool, machen wir es. Wenn ich vor einem Mittelstand im Ruhrpott rede, dann heißt das für die Existenzängste. Um Gottes Willen, wenn mein Zahnarzt davon spricht, dann bin ich aus der Tür draußen. Das heißt, dieselbe Sprache kann unterschiedliche Erkenntnisse auslösen. Auch das muss ich bedenken.
Der Pitch ist ja in Österreich durch unter anderem 2 Minuten, 2 Millionen bekannt geworden. Du hattest da auch eine Rolle in diesem Format.
Auch ja, ein paar Worte, bitte. Eine ziemlich lustige Rolle. Ich habe, bevor das Format gestartet ist, davon gehört, dass Puls 4 das vorhätte. Und ich habe mich dann über Wochen, gar Monate hinweg aufgedrängt, Teil des Ganzen zu werden, und wurde letztendlich Teil dessen, dass ich helfen konnte, die damaligen Investoren mit reinzubringen, einen Großteil der Startups, das Format mitzuentwickeln, und ich habe auch die erste Staffel moderiert. Ein sehr, sehr, sehr wildes Erlebnis. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass wir uns zwar mögen und respektieren, aber dass quasi die Marke 2 Minuten 2 Millionen meine zu dem Zeitpunkt damals nicht ganz so zusammengepasst hat, weil es einfach sehr stark in den Entertainment-Bereich gegangen ist. Mir war damals mit Austrian Startups sehr wichtig zu zeigen, was die Realität des Startup-Wesens ist, und so war das Ganze nicht kompatibel. Trotzdem unglaublich, was 2 Minuten 2 Millionen in Österreich für die Breiten wirksam des Themas gemacht hat. Man muss natürlich sagen, so eine Show ist immer eine Show. Das heißt, wenn du ein ganz wildes B2B-SaaS-Produkt hast, das vielleicht für jeden Investor mega ist, wird das nie in so eine Sendung passen. 2 Minuten 2 Millionen geht natürlich ganz stark darum, dass du das Brotmesser hast, das beim Schneiden schon toastet. Cool. Ja. Und das war dann, ja, aber eine spannende Zeit. Und inklusive Live-Fernsehen, das sind so Momente, die möchte ich nicht missen.
Und wenn man seinen eigenen Gehalt hochrechnet, 60 Minuten, 60 Millionen, ne? Das ist eine schöne
ja, schöne das Geschichte, wäre natürlich gut gewesen.
Dann hätten wir es gemacht. Vor mir liegt jetzt, wie gesagt, danke fürs Mitnehmen, erfolgreich gerne pitchen. Ein Daniel am Cover mit etwas kürzerem Bart, aber man erkennt dich voll. 170 Seiten, ja. Kurze Figurenzeichnung vom Buch. An wen richtest du dich damit? An was können Nicht-Pitcher mitnehmen aus dem Buch?
Das Buch ist für Menschen geschrieben worden, die eine Idee haben und wissen möchten, wie man die Idee formuliert. Es ist für Menschen geschrieben worden, die gerne über ihre Ideen sprechen wollen und sich nicht so richtig trauen. Und es ist für Menschen geschrieben worden, die einfach mal wissen wollen, wie man es strukturieren kann, wie man mit Bühnenangst umgeht. Und wie man trotz immenser Bühnenangst vielleicht sogar zum Profi-Speaker werden möchte. Und am Ende des Tages habe ich es auch ein bisschen für mich selber geschrieben. Es ist das Buch, das ich extrem gerne gelesen hätte, als ich 17 war. Ich hätte gerne mal gelesen, dass es okay ist, ein bisschen Angst zu haben. Ich hätte gerne gelesen, wie man, wenn man eine Million Ideen hat, wie man sie ein bisschen strukturieren kann. Ich hätte gerne mal gelesen, wie man auch eine Information so verpacken kann, dass andere es auch ein bisschen interessanter finden. Und das ist das Buch. Es ist wild, das in Händen zu halten. Insbesondere, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, als ehemals sehr schlechter Schüler. Und jetzt habe ich wirklich mein eigenes Buch. Das ist schon lustig. Das ist cool.
Ich schaue ein Buch immer, wenn ich es durchblätter, auch an, ob ich es gern lesen will vom Schriftsatz her. Und ich sage mal, ich will es gern lesen. Ist auch gut illustriert. Auf der Homepage daniel-kronen.com findet man Bezugshinweise. Das wird in den Shownotes natürlich verlinkt sein. Wird es auch ein Hörbuch geben oder gibt es schon eins?
Das ist eine gute Frage, ist noch nicht besprochen worden.
Selber sprechen. Du hast die Stimme, du musst das selber sprechen.
Würde ich auch sofort.
That's an order.
Würde ich gern machen, muss ich mal mit dem Verlag sprechen. Das Lustige ist, das Buch ist ja tatsächlich erst vor ein paar Tagen erschienen, vor ungefähr 10 Tagen.
Es ist druckfrisch.
Du hast tatsächlich, meine Frau hat das erste Buch bekommen und das dürfte das erste Buch, das ich außerhalb meiner Familie vergebe. Das heißt, du bist sozusagen.
Das hat für mich jetzt noch extremeren Wert, weil ich genau solche Geschichten mache.
Und es ist das zweite Buch, das ich signiert habe. Das erste habe ich gestern Nacht für meine Frau signiert, weil ich gesagt habe, du, ich gehe morgen zum Christian. Ja. Ich freue mich sehr drauf, aber ich möchte, dass du, liebe Diana, das ist meine Frau, das erste signierte hast. Und du hast sozusagen das erste signierte Buch, das nicht für meine Frau ist. Und ja, es ist rausgekommen, es hat gut funktioniert. Wir waren dann mit dem Buch auf Amazon auf Platz 1 der Neuerscheinung in der Kategorie Marketing. Also
Respekt.
Abgestuft. Also Neuerscheinung/Marketing. Wildes Gefühl. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das Feedback ist. Aber es ist einfach, es war auch eine Erleichterung, einfach all das Wissen, das ich über diese 12, 13, 14 Jahre zusammengetragen habe, einfach mal so runterzubrechen. Und so ein Buch schreiben erdet einen auch, weil man viele Dinge, die man erklären kann, indem man dem Gegenüber in die Augen schaut und sieht, wie die reagieren. Dann siehst du, ja, du musst nochmal nachfassen, kannst du so erklären oder du kannst die Leute einordnen. Zum Beispiel, ich weiß, du bist Börsianer und läufst gerne, also kann ich Analogien finden, die für dich funktionieren. Wenn ich aber ein Buch schreibe, dann weiß ich ja nicht, wer das in der Hand hält. Und das war dann schon ganz witzig. Und geschrieben immer zwischen 21 Uhr und 3 Uhr morgens, was man so macht als Papa.
Jetzt wollte ich ja zwischen den Zeilen nämlich wirklich authentisch deine Stimme loben. Nochmal sorry für meine heute. Man kann euch als Podcast hören und das schon in etlichen Folgen. Auch da bitte, Daniel, ein paar Worte dazu.
Das ist der Future Weekly Podcast mit Markus Raunig und mir. Wir sind auch in Folge, ich habe keine Ahnung, was über 400, wenn ich es richtig habe. Der ist sehr lustig entstanden, weil als Markus Raunig, der ja quasi der Managing Director von Austrian Startups damals war und jetzt natürlich noch immer bei Austrian Startups sozusagen der Oberpräsident. Ich weiß gar nicht, was sein aktueller Jobtitel ist. Weiß ich immer nicht. Ich tue mir immer so schwer. Ich frage
mich die Leute auch immer, was machst du eigentlich?
Ja. Da war es so, dass wir einfach jede Woche telefoniert haben, uns ausgetauscht haben über Dinge. Und das Telefonat ist immer länger geworden, immer länger und immer länger. Und ich habe dann Markus irgendwann gesagt, du Markus, ich kann das nicht mehr. Ey, wir müssen aufhören damit oder wir nehmen es auf. Vielleicht interessiert das ja Leute, wie wir so die aktuellen Entwicklungen einschätzen. Das haben wir dann gemacht. Und da gibt es einen weiteren Moment, an den ich mich erinnere. Es ist der, wann war das? 14., 15. März 2020. Und wir wissen, da kommt irgendwas auf uns zu. Ja. Eine Woche Lockdown. Markus bringt mir das Mikro vorbei. Wir sagen, ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen. Machen wir wieder face-to-face weiter.
Super Timing, ne?
Super Timing. Ja. Und there we go. Und das war dann eigentlich so, während Covid ist das Ding einfach gewachsen und fein geworden. Das ist ein Podcast für alle, die das Thema Unternehmertum und Startup interessiert.
400 Folgen ist Wahnsinn und ein großer Tipp auch, ist auch in den Shownotes verlinkt. Ist es bei euch mittlerweile auch so, dass ihr Leute, die euch so privat treffen wollen, zu einem Podcast zwangsverpflichtet, weil man sich eh treffen will? Also ich mache das und habe da nicht immer Pose.
Kommt durchaus vor. Ja. Und es ist tatsächlich so, ich lebe seit der Geburt meines ersten Sohnes so quasi unterm Stein, weil als Vater, jetzt zweifacher Vater, man muss ja schauen, was man mit seiner Zeit macht.
Wickeln. Kinder wickeln.
Extrem gut. Wobei meine Frau ist die Königin des Wickelns, also die hat an den wildesten Orten schon gewickelt. Mein bester Ort ist vor der Boku auf der Wiese, ein richtig kapitaler Unfall und ich habe den damals meinen kleinen Mann gewickelt und der hat geschrien und eine Reihe von Studenten sind gekommen und haben gedacht, ich tue ihm was an. Dabei war es einfach nur, ja, bis über den Bauchnabel voll und ja, was man da so macht. Und ja, Podcast ist auch eine schöne Art und Weise, einfach ein schönes Gespräch zu haben, wie wir beide. Was man normal nie so machen würde.
Aber im Vorgespräch, wir hätten uns sonst höchstwahrscheinlich nicht getroffen, aber so ist eine gute Gelegenheit und danke, dass das möglich war. Und wir haben ja einmal verschoben, weil Jungpapa.
Ja, also genau. Das war, glaube ich, eine Woche das nach ist der ein Geburt.
Grund,
und
ne?
Das ja, ist ein Grund. Ja.
Super. Du, eine Frage haben wir noch, du hast das eh erwähnt. Du weißt aus dem Vorgespräch, dass ich Tennis spiele, ein bisschen Börsianer. Und ich weiß im Vorgespräch auch, Laufen ist ein großes Thema, Musik ist ein Thema. Was hört man so als irischstämmiger Norddeutscher
oder umgekehrt? Ja, gerade das, was die Stimmung hergibt. Aber früher riesengroßer Metallica-Nirvana-Fan. Es war so meine Zeit der 90er, dann Green Day, als es neu war. Ich bin Baujahr 81, also wenn es rockt, mag ich es. Foo Fighters noch immer. Und zur Zeit einfach.
Hast du den Horrorfilm von Dave Grohl gesehen?
Nein.
Unbedingt.
Wie heißt der?
Ich sag nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. Da gibt es auf jeden Fall eine L-Dur, so ein Teufelsakkord, Traum. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ist das mit Jack Black?
Nein.
Okay, weil das ist ja auch Tenacious D, der Spin-Out mit denen, wo er, toll.
Ich habe ihn wieder vergessen, ich habe ihn angesehen, Spooky bis geht nicht mehr und da wurde die L-Dur erfunden. Ja?
Also muss ich mir anschauen. Ne? Aber für mich ist eigentlich so Musik, wenn es einfach was hat, dann mag ich es. Ich mag selbst Sachen wie ein Paul Kalkbrenner, Jack Johnson, aber gerade aktuell Lynyrd Skynyrd. Ich meine, oder auch noch immer irgendwie Led Zeppelin und solche Dinge. Bob Marley finde ich auch klasse, wenn es rockt.
Ja. Da spielt man Luftgitarre mit bei Lynyrd Skynyrd natürlich, ja.
Muss man
unbedingt, ja.
Und laufen halt ultimativ, um den Kopf frei zu kriegen. Und gerade lange Strecken finde ich toll. Und ja, nächstes Jahr ist der erste Marathon geplant. Wobei da ist mit einem Asterix sozusagen dahinter, wenn es mit der Vorbereitung halbwegs klappt, weil natürlich ja mit 2 Kindern ist es so eine Challenge, ob man die langen Strecken auch wirklich, ja, so von der Vorbereitung auch hinkriegt, wie man es möchte. Ich bin jetzt 44, das muss man auch in Ruhe machen und sich auch nicht überpacen. Bist du schon Marathon gelaufen?
Ich bin Marathon gelaufen, 2-mal im Leben, aber es ist nicht meine Distanz.
Was war das für eine Zielzeit?
Einmal 3,40, einmal 4 Stunden als 18-Jähriger.
Wahnsinn.
Halbmarathon, damals 1,17 und den Rest gegangen, ja.
Das war gestört.
Damals haben wir, das ist meine schnellste Zeit am Halbmarathon ever, aber wir haben gesagt, passt schon, schaffen wir schon, in Tennisschuhen, ja, mit einer Champion-Hose, damals von der Marke Champion, die für sich gesprochen 5 Kilo gehabt hat.
Wie geil.
Die Hose, ja, genau. Also
1,17 vollkommen, mit 18 unvorbereitet.
Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wir hatten so eine smarte Zeichenlehrerin und die hat meinen Kumpel und mich in der Prater Hauptallee dann überholt und wir konnten nicht mehr nach. Also das war eine super Läuferin, die ist, glaube ich, 3,30 gefinisht, damals 1986. Ja.
Das sind aber auch schon wilde Zeiten.
Ja, glaube ich, beim 3. oder 4. Marathon und der Gerhard Hartmann hat damals den österreichischen Rekord 2:12:22, der 20 Jahre gehalten hat, gelaufen.
Und der Andi Wolter, den kennst du da wahrscheinlich
auch? Den kenne ich gut, ja. Wim Hof Running Store, der Michi Wernbacher und der Andi, beste Freunde.
Da muss ich die Woche noch hin. Echt? Ich brauche wieder neue Laufschuhe. Ich bin Riesenfan vom Store.
Der Michi hört eh alles, genau.
Wirklich?
Ja, ja.
Ah, toll, ja. Ich komm wieder zu euch. Ja, der Andi Wolter, den habe ich irgendwann mal vor 10 Jahren, habe ich irgendein Pitch-Training gehabt und da war drin. Und er mir auf
vielleicht eher wegen WeMove, oder?
Das weiß ich nicht.
Vielleicht war er damals noch nicht,
nein, da das war irgendwie Student seine, noch, ganz okay, klassisch. Genau. Und er hat mir gefolgt und ich habe sein Profil angesehen, macht, was ist das denn für einer? Und seitdem ich folge ich ihm. Und wenn der seine Laufzeiten postet, das ist ja abnormal. Ja. Es ist unfassbar, was der für Zeiten läuft.
Über so einen langen Zeitraum. Es Wahnsinn. Gibt niemanden, der im Laufsport mehr österreichische Rekorde und Titel hat. Und jetzt habe ich es wieder, ich glaube, bei Conda war damals WeMove.
Ah.
Jetzt 10 Jahre her circa.
Ja, meine aktuellen Laufschuhe sind von dort. Davor war ich immer bei Tonis Laufshop und habe ich durch den Andy WeMove kennengelernt.
Ja.
Über Instagram gedacht, probierst du das mal aus? Und es hat mir gut gefallen und gerade im Laufschuhbereich passiert auch so viel. Konnte ich mich auch gleich wieder für begeistern und ja, Laufen ist, finde ich, für mich das Ultimative, um den Kopf freizukriegen. Aber ich habe auch was festgestellt für mich. Es gibt da so einen Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn so die Aufregung kommt und der Puls raufgeht, den kann ich wahnsinnig gut durchs Laufen simulieren, wenn ich voll am Limit laufe. Und so habe ich für mich auch gelernt, wie ich dann, wenn ich ein bisschen Tempo rausnehme, diesen Moment auch besser kontrollieren kann. Das heißt, ich kann meine Momente auf der Bühne durchs Laufen simulieren und besser auf der Bühne auftreten durchs Laufen. Das ist cool. Das ist für mich so eine Art Stresstraining.
Hast du im Training den Mann mit dem Hammer schon mal kennengelernt? Kennst du den?
Was ist das?
Der Mann mit dem Hammer, das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort. Der kommt irgendwann beim Laufen so von 200 Meter Entfernung. Du läufst bei Kilometer 30, tralala, alles gut. Und bei Kilometer 30,5 denkst du, oh fuck, das geht sich nie aus. Und bei Kilometer 30,7 ist der Mann mit dem Hammer da und nichts mehr geht, zum Beispiel. Der kommt beim Marathon ganz verlässlich.
Ja,
freu ich mich drauf. Die Frage ist nur, der ist super, ja. Dem muss man mal im Kopf begegnen irgendwie.
Und da muss man durchbrechen, oder?
Da muss man durchbrechen und das ist so schwierig. Der kommt so schnell.
Den habe ich auf eine Reihe kennengelernt, weil ich habe für mich gelernt, ich habe früher mein Laufen immer erweitert, indem ich immer in Pötzleinsdorf einfach raus, Richtung Wald, immer nur bergauf, bis ich nicht mehr konnte. Meistens im Winter. Und das Coole ist aber, wenn du mitten im Wald stehst und nicht mehr kannst, kannst du nicht sagen, cool, ich bin jetzt zu Hause und musst noch zurücklaufen.
Besonders klug natürlich als, ja.
Ja, ja, ja. Und du bist dann verschwitzt mitten im Wald und kannst nicht mehr. Was kannst du dann tun?
Genau.
Das heißt, du musst eh laufen und du musst noch zurück.
Ja.
Und das war immer meine Art und Weise, mit dieser Situation umzugehen. Ja, immer bewusst gesucht.
Also die Trainingsplanersteller werden eine Riesenfreude mit dir haben und werden vielleicht probieren, erfolgreich zu pitchen bei dir, weil sagst du, weil so ja. geht's eigentlich gar nicht, nee, für einen Marathon zu trainieren. Aber das gehört auch rein irgendwie, oder? Irgendwie muss man sich seine gewisse Schrulligkeit, glaube ich, schon,
ich schrullig, glaube
nicht
auch.
Negativ, nein, sondern total, ich meine es nur positiv.
Ich sehe das total positiv und für mich war das Lustige beim ersten Halbmarathon, den ich heuer gelaufen bin, war einfach, am meisten nervös war ich plötzlich, mit so vielen Menschen zu laufen, weil man glaubt es
was
nicht,
machen
aber
die alle da, gell?
Ja, mich stressen so viele Menschen. Ja. Obwohl ich zwar immer auf der Bühne bin, das ist für mich was anderes, aber so als Privatmensch so viele Menschen und für jemanden, der immer im Wald läuft und plötzlich bist du von tausenden Menschen umgeben, das war schon ein bisschen schräg, muss ich sagen. Das hat mich, musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
Wahnsinn. Lieber Daniel, wir sind weit fortgeschritten in der Zeit.
Ja.
Bist du eigentlich als Daniel aufgewachsen schon, oder?
Beides. Also
wegen Deutschland, genau.
Genau, mit meinem Vater spreche ich nur Englisch, also Daniel. Und mit meiner Mutter spreche ich nur Deutsch, also Daniel. Also beides. Und meine Eltern wollten einen Namen, den jeder aussprechen kann, nachdem mein Vater mit dem Vornamen Liam auf die Welt gekommen ist.
Ah, Oasis.
Ja, kannte damals aber keiner. Damals, gerade in Deutschland, erst in den 70er Jahren nach Deutschland gezogen, konnte kein Mensch den Namen aussprechen. Und meine Mutter heißt Waltraud, konnte in Irland kein Mensch aussprechen. Haben die beiden sich entschieden, sie suchen einen Namen, den wirklich jeder aussprechen kann.
Daniel. Das ist die nächste super Geschichte. Ich spiele die Abspannmusik, sag lieber Daniel, lieber Daniel, es war eine große Freude und Ehre, mit dir zu plaudern. An euch da draußen, Deep Dive in die Startup-Branche ein bisschen. Wir haben gepitcht und erklärt, was das kann und wie man das lernen kann. Und der Tipp dazu ist in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und vielen Dank für die Einladung. Pleasure.
Pleasure. Und du kriegst noch eine Frage dann. Ich klinke mich mal aus und gebe dir dann ein Zeichen. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Meine Welt von morgen sieht aus, dass wir mehr Zeit zum Denken haben. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber wir sind in einer Zeit, wo man kaum noch denken kann. Man reagiert, man hat unfassbare Informationsüberflut Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du eine KI hast, die dir quasi fast alles abnehmen kann, du innerhalb von Millisekunden alles Wissen der Welt akkumulieren kannst, musst du es aber auch verarbeiten können. Und wenn ich es noch einen Schritt weiterführen kann, dann habe ich eine These, die ich auf vielen Bühnen verbreite und die ist eine sehr einfache. KI hilft uns, inkrementelle Innovationen zu betreiben. KI erkennt Muster und KI sagt uns, das ist das wahrscheinlichste Produkt. Radikale Innovation kann eine KI nicht oder noch nicht. Das ist aber etwas, das wir können. Wir können Dinge erkennen außerhalb von Mustern. Wir können Dinge schaffen, die vielleicht niemals funktionieren werden. Und wir können es schaffen, genau diese Sachen zum Laufen zu kriegen. Dafür brauchen wir aber Zeit zum Denken und wir brauchen Raum zum Denken. Deswegen sieht meine Welt von morgen so aus, dass wir mehr Zeit zum Denken haben.